Hi, hier ist Titan Fox von Hammer King und ihr hört Pommesgabel, den Podcast von powermetal.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcastes, hoffentlich Pommesgabel. Ich bin Marcel und heute müsst ihr nochmal alleine mit mir vorlieb nehmen. Meine lieben Kollegen Pia und Jakob, die kommen aber bald in anderen Folgen nochmal dazu. Trotzdem freue ich mich heute sehr auf die Folge, denn es wird königlich. Denn, ihr habt es wahrscheinlich schon im Intro gehört, wir haben wieder einen sehr, sehr besonderen Gast auf unserer virtuellen Couch. Nach drei sehr guten Alben im traditionellen Heavy- und Power-Metal-Gewand hat er jetzt mit seiner Band Hammer King Mitte Juni via Napalm Records einen gleichbetitelten Hammerschlag veröffentlicht. Und hiermit heiße ich Titan Fox von Hammer King herzlich willkommen.
Hallöchen, wunderbar, dass wir da sein dürfen, dass ich da sein darf. Ich freue mich tierisch. Ich bin tatsächlich ein Powermetal.de-Leser der sehr, sehr frühen Stunde, vielleicht ersten Stunde. Insofern ist das für mich tatsächlich eine sehr heimatliche Couch. Danke, dass wir da sind.
Super gerne. Ich freue mich auch tierisch, dass du da bist. Ich hätte dich jetzt erstmal gefragt, wie es dir geht, aber beantworte mir doch mal die Frage, wie du damals denn überhaupt an Powermetal.de gekommen bist.
Das ist eine extrem einfache Geschichte. Wir waren damals in unserer alten Band Ivory Knight in der damaligen Besetzung mit Stefan Lang am Schlagzeug unterwegs. Und der Stefan ist ein ganz alter White-Metal-Kollege von Georg Weihrauch. Insofern, ich glaube, das war zu dem Zeitpunkt, als der Georg das wirklich ganz, ganz spontan angefangen hat, ganz klein begonnen hat. Und ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das her ist. Das muss ewig her sein.
Mhm. Ja, wir sind jetzt seit über 20 Jahren tatsächlich aktiv. Also das ist schon der absolute Wahnsinn.
98, 99 rum müsste das gewesen sein. Also es ist Ewigkeiten her. Und es ist tatsächlich so, powermetal.de ist die einzige deutschsprachige Newsseite, die ich tatsächlich täglich lese. Ansonsten seltener und natürlich englischsprachig, aber das ist tatsächlich ja eine liebgewonnene Gewohnheit und das reißt Gott sei Dank nie ab.
Ah, das ist super lieb von dir. Vielen lieben Dank. Wir hatten ja auch schon mal hinsichtlich eurer Veröffentlichung des selbstbetitelten Albums schon mal per E-Mail den Kontakt miteinander und haben ein bisschen miteinander geplaudert über Hammer King. Und auch jetzt wollte ich mich nochmal für deine sehr, sehr warmen Worte bedanken hinsichtlich unseres Podcastes vor einigen Wochen. Ja, deine Band selbst existiert jetzt seit 2015, Hammer King.
Genau.
Und hat es inklusive des neuen Albums auf bis dato 4 Alben gebracht. Dadurch, dass du und ich bereits vor wenigen Wochen ausgiebig über das Album Hammer King miteinander gesprochen haben, möchte ich heute den Spieß ein bisschen umdrehen, möchte heute ein bisschen über den Tellerrand schauen und mich und generell uns so ein bisschen eurer bisherigen Bandgeschichte widmen.
Sehr gerne.
Und hier möchte ich ganz chronologisch beginnen und anschließend auch noch zwei, drei Fragen zum aktuellen Hammer King Album stellen. Aber kommen wir zunächst einmal zu dir als Person. Denn du hast auch vor Hammer King, vor 2015, wie du es vorhin schon kurz angedeutet hast, musikalisch von dir hören lassen. Du warst beispielsweise von 2006 bis 2011 bei Ross the Boss tätig.
Oh ja, allerdings. Das ist sehr schön. Der Kreis schließt sich im Moment tatsächlich. Ich hatte jetzt in den letzten Wochen und Monaten mehrfach Kontakt mit Ross, was davor selten war. Also, es gab nie böses Blut, insofern, das muss ich gleich vorweg sagen. Aber es ist natürlich dann so, wir sind sehr geschäftig, er ist sehr geschäftig. Wir hatten zwangsläufig, da wir ja also nicht ganz ums Eck wohnen, sehr wenig Kontakt in den letzten Jahren. Und irgendwie, wie fing das denn an? Ach genau, hat mit den Dictators zwei Singles veröffentlicht und die waren beide hervorragend, gerade was das Songwriting angeht. Und habe ich ihm eine Nachricht geschickt, gesagt, fantastisch, Dictators are still alive or back again. Und dann waren wir kurz im Gespräch eine Zeit lang. Und was mich sehr gefreut hat, als die Unwetter in der Eifelgegend waren, jetzt vor 3, 4, 5 Wochen, ich kann es gerade mal einordnen mittlerweile, hat er tatsächlich auch eine Nachricht geschickt und hat nachgefragt, ob wir drei in Ordnung sind. Also das ist eben Ross, das ist ein lieber Kerl. Insofern, das war eine aufregende Zeit. Ich werde das nie vergessen. Letztlich, das war mir das erste Mal bewusst, dass ich jetzt professionell Musik mache, als ich mit Ross the Boss auf dem Keep It True gespielt habe. Ich kam da hin und es war alles riesengroß für meine Verhältnisse, für die damaligen Verhältnisse. Alles in Englisch, Stage, Backstage, whatever. Und ich hatte wirklich, es war ganz ehrlich so, ich habe an dem Tag gesagt, wenn jetzt einer zu mir kommen würde, würde sagen, wir sind dir nicht böse, wenn du es einfach lässt und fährst wieder heim. Ich hätte echt drüber nachgedacht. Es war massiv, massiv, massiv und ja, natürlich letztendlich nach uns spielten Exciter, die kannte ich natürlich seit 100 Jahren. Vor uns waren Solitude Eternus, deren Schlagzeuger denn den Pass auf der Bühne hat liegen lassen, verloren. Also ich habe ihm den Pass zurückgegeben, hat sich sehr gefreut. Also das war eine sehr, sehr aufregende Zeit. Letztlich konnten wir da sehr schnell reinwachsen, aber es war schon eine gehörige Portion Druck auch irgendwo dabei, weil letzten Endes, das sage ich immer, der Job in Ross the Boss Band zu singen bedeutet natürlich, du singst jeden Abend Manowar-Klassiker und es ist kein Spaziergang. Und letzten Endes, egal wie gut du das machst, am Schluss wird sowieso mindestens 20% der Rückmeldung wird sein, Eric Adams ist einfach Eric Adams. Und du hast halt einfach keinen wirklichen Preis zu gewinnen in der Band letztlich. Was für mich okay war, aber ich muss auch sagen, also ich hätte niemals einen Punkt gefunden, wo ich gesagt habe, ich mag das nicht mehr machen. Es hat sich halt auseinanderentwickelt, weil er eine amerikanische Band wollte, was ich verstehen lässt letztlich. Aber es war für mich im Nachhinein betrachtet, war es eine extrem tolle Zeit, eine ganz wertvolle Zeit. Aber ich bin eigentlich auf eine gewisse Art auch froh, dass ich das nicht mehr machen muss, wenn ich ehrlich bin.
Ich denke gerade so ein bisschen an mein erstes Rockhard-Festival zurück. Das war nämlich 2007. Und neben Thin Lizzy, Gravedigger, Amon Amarth und Sabaton waren der Opener, ich glaube, an dem Sonntag, erstaunlicherweise, hat dann nämlich auch Ross the Boss gespielt.
Und oh, natürlich, ja. Ich erinnere mich sehr gut an den Tag. An dem Tag hatten wir den Plattenvertrag bei AFM bekommen, genau.
Und ihr wart im kompletten Set, also sowohl von den eigengespielten Songs als auch von den Manowar-Klassikern, ein absoluter Lichtblick und habt mir mein erstes Rockhard-Festival echt versüßt. Generell denke ich mal, dass Ross the Boss auch für deinen späteren Verlauf einen großen Einfluss auf dich hatte, oder?
Ja, letztlich schon. Also ich habe das immer mal wieder gesagt, eigentlich ist auch die ganze Hammerking-Geschichte außerhalb der Legende. Die Legende ist ja ganz klar, der König hat uns gerufen, wir hatten keine Wahl, sterben oder spielen in seiner Band. Das ist ähnlich wie mit Ross the Boss, da war das ähnlich. Aber das war natürlich in dem Fall auch so, ich hatte von Anfang an, als mit Ross losging, das Gefühl, wir würden drei Platten zusammen machen. Und letztlich wurden es zwei. Und das war für mich immer so ein bisschen der Punkt, an dem ich gemerkt habe, ich hatte das Gefühl, ich war eigentlich nicht fertig mit der Geschichte. Ich war nicht fertig mit dem sehr traditionellen Metal. Und dann kam natürlich The King's Call sehr gelegen und es ließ sich im Prinzip diese Musik dann halt weitermachen, sag ich mal, die wir mit Ross the Boss gemacht hatten. Und insofern war es tatsächlich ein gewisser Einfluss. Und wenn man sich musikalisch die Geschichte anguckt, wir haben eigentlich auf jedem Hammer King Album einen Song, der sehr stark in der Tradition von Blood of My Enemies ist. Also dieser klassische Rhythmus, den haben wir, glaube ich, auf jeder Platte. Und es ist keine Kopfgeschichte, es ist sehr, sehr organisch. Das ist letztlich tatsächlich die Musik, in der ich mich halt am wohlsten fühle oder auch wir uns am wohlsten fühlen. Insofern blieb eine ganz große Portion natürlich von Ross the Boss übrig und natürlich businessmäßig logischerweise sehr viel gelernt in der Zeit, ganz klar.
Also würde ohne Ross the Boss wahrscheinlich Hammer King überhaupt nicht so klingen, wie Hammer King klingt?
Das ist eine sehr gute Frage. Der König würde mir natürlich verbieten zu sagen, es läge an jemand anderem als an ihm, aber ich denke, der Einfluss von Ross the Boss ist groß.
Angefangen hat aber alles bei dir mit Ivory Night, von der wir ja kurz gesprochen haben. Warum ging es denn da nach The Healing nicht weiter?
Boah, das ist eine extrem schwierige Frage, ganz ehrlich. Also ich bin oft ein Mann sehr unpopulärer Worte. Ich habe auch damals bei Ross the Boss relativ schnell gesagt, ich finde das zweite Album weitaus weniger gut als das erste und habe da manch enttäuschten Fan auch erlebt, oh, sag doch sowas nicht. Aber es ist ganz ehrlich, so New Metal Leader ist für mich fast eine gewisse Art von einem kleinen Klassiker und Hailstorm ist überhaupt keiner. Es ist einfach ein Album, das nicht rund läuft, fertig, von vorne bis hinten. Ich hege da keinen Groll, aber es ist einfach, als Fan bin ich genauso radikal. Wenn ich Black Sabbath höre, sage ich auch, das ist sensationell und das ist halt eher ein Griff ins Klo, wenn ich ehrlich bin. Also das ist mit der eigenen Musik ja auch nicht anders. Und letztlich ist es mit Ivory Night war es halt so, ich habe unlängst zu einer Freundin von mir gesagt, die hat jetzt ihren Arbeitsplatz gewechselt, das war ihr erster. Und es ist für mich einfach ein Punkt, wo ich sage, du wirst deinen ersten Arbeitsplatz eigentlich nie behalten oder du bleibst der dauerhafte Azubi, wenn man so will. Irgendwo wächst man da schlecht raus. Es gibt Ausnahmen, aber es ist oft so. Und mit Ivory Night ist es letztlich für mich ähnlich. Mit Ivory Night haben wir alles gemacht, was man macht, wenn man ganz jung ist und idealistisch ist, wo du für ein Album ein anderthalbes Jahr brauchst, weil du irgendwie nicht weißt, wie es schneller aufzunehmen geht und wo jedes Album teilweise drastisch anders klingt als das vorangegangene, der rote Faden an den Haaren herbeigezogen ist. Und also ich weiß, das mögen meine Kollegen mögen so Aussagen nicht so besonders gern, aber ich bin da immer recht radikal. Also ich sage, ich habe mit der Band tierisch abgeschlossen und bin auch kein großer Fan davon, wenn ich ehrlich bin. Das erste Album fand ich toll, weil es war tierisch naiv. Das zweite war irgendwo noch in Ordnung und The Healing, das ist sowas, wo ich im Nachhinein sagen würde, oh, was will uns der Künstler sagen, aber keine Sau versteht's unterm Strich so. Also geht es mir damit insofern, ist schön, ist wichtig und es ist tierisch vorbei, was noch schöner ist.
Du hast ja für einen Power-Metal-Sänger eine wirklich markante Stimme. Hört dein Gesangsstil auch auf jeden Fall heraus. Gab es oder gibt es denn Sänger, von denen du dich hast inspirieren lassen oder die einen großen Einfluss auf dich oder und deinen Gesangsstil hatten?
Massiv, wobei ich befürchte, dass man es in keinem Fall raushört. Also natürlich zwangsläufig hatte Eric Adams einen Einfluss, das ließ ich nicht vermeiden. Aber Michael Kiske ist eigentlich, ich habe ihm das mal gesagt, als er seinen ersten Auftritt übrigens auch Rockhard Festival mit Unisonic auf dem Rockhard hatte. Und da stand ich in dieser Endlosschlange an, um signieren zu lassen. Und ich war der Letzte, der dran war. Und man hat mir noch gesagt, keine Zeit mehr für Fotos. Und da habe ich ihm das 1992er Super Rock T-Shirt hingelegt. Also mit der, das war, glaube ich, das Cover von der Number One Single vorne drauf. Und habe ihm das hingelegt und habe ihn angegrinst und gesagt, hier ist ein bisschen Vergangenheitsbewältigung. Kannst du es mal signieren, bitte? Und dann hat er es unterschrieben. Und ich habe ihm gesagt, ganz ehrlich, ich habe das noch nie jemandem gesagt, aber du bist wahrscheinlich der Grund, warum ich Sänger bin. Und da hat er sich dann in seiner sehr, er ist ja in so Situationen ein recht verschlossener Typ, hat sich dann sehr bedankt dafür. Und es ist auch mein Ernst letztlich. Ich klinge natürlich null wie Michael Kiske. Und trotzdem ist er derjenige, ich werde in meinem Leben nicht vergessen, an welcher Straßenecke ich im Auto mit meiner Mutter saß, als ich zum ersten Mal einen Halloween-Song hörte. Und ich habe in dem Moment einfach gesagt, mein Gott, was ist das denn? Das hier ist das, was ich haben muss. Und es war natürlich ein massiver, massiver Einfluss und ist es immer noch. Also die neue Halloween kam raus und natürlich sitzt man dann als Sänger im Auto und singt dann Teile der Songs nach. Und manche davon sind sehr tricky, definitiv. Also insofern, das ist ein Einfluss, was in den letzten 5, 6, 7 Jahren einen ganz bizarren Einfluss auf mich hatte, waren The Beach Boys. Weil das, ich glaube, zum einen für Chorgesang ist es sehr prägend für mich und zum anderen, niemand singt, außer Simon Garfunkel vielleicht so, ich sag mal, für Metal-Sänger so drucklos, so hoch. Das war also für mich, das ist fast schon therapeutisch, wenn ich Beach Boys singe, ist danach meine Stimme wieder klarer und sauberer. Also es ist sehr schonend. Insofern, die Beach Boys hatten da einen gewissen Einfluss. Ansonsten gut, Freddie Mercury auf eine gewisse Art, aber das hört man definitiv nicht.
Also klar, Freddie Mercury und Michael Kiske hört man häufiger, Beach Boys eher weniger, aber jetzt, wo du es ausgeführt hast, macht es auf jeden Fall Sinn. Und ja, gerade mit Michael Kiske, da sitze ich mit dir in einem Boot. Ich kann mich noch genau daran erinnern, welcher Wochentag das war, als ich das erste Mal den Song Halloween gehört habe, wo die 5 Musiker da im Wald standen und diesen Song abgefeiert haben. Also absolute Kunst. Und da ist es dann eben auch um mich geschehen.
Sensationell, definitiv. Ich weiß nicht, welcher Song es war. Ich weiß nur, es war einer von den 7 von Live in the UK, der lief im Radio damals. Insofern, es war unglaublich.
Auch ein großartiges Live-Album, wahnsinnig gut.
Es ist nicht mal ein Problem, dass es viel zu kurz ist. Es ist egal, es ist sensationell.
Absolut, absolut. Und generell waren ja die Alben in den 80ern durchaus kürzer als jetzt, als heutzutage. Ne? Schau dir die Keeper-Alben oder Master of Puppets oder Ride the Lightning an. Die kamen alle mit 8, 9, 10 Songs aus.
Iron Maiden, 8 Songs, 38 Minuten. Das ist ganz klassisch, ja, total. Wenn ich jetzt die Vorab-Info von der neuen Maiden lese, denke ich nur, wem würde ich an die 80er zurück?
Ich glaube, auch da bist du nicht der Einzige.
Nein. Und ganz ehrlich, das ist auch ein Grund, warum, also wir haben es auf der zweiten Hammer King, ich springe jetzt vor und dann können wir wieder zurückspringen. Auf der zweiten Hammer King haben wir es ja nicht geschafft, da waren wir auch, glaube ich, bei 12 oder 13. Ich habe bei 12 Titeln, das war definitiv auch zu lang. Wir haben auf der neuen Hammer King, wenn man das Outro jetzt nicht zählt, dann haben wir auch 10 Songs und sind bei 45 irgendwas und vertraglich soll man die 45 unterschreiten, was für mich noch okay ist. Aber ich denke, viel länger darf es eigentlich auch nicht sein. Weil lieber veröffentlichst du 3 Titel separat und jeder freut sich, als dass du das Album so lang machst, dass es den Spannungsbogen nicht hält. Das ist wie mit einem Film. Geht auch nicht so lang.
Absolut. Du bist neben Hammer King auch bei Lord Vigo tätig, wo es vielleicht noch ein bisschen epischer, bisweilen vielleicht noch ein bisschen mehr in diese Doom-Metal-Richtung geht. Sind das quasi die beiden Herzen, die in dir schlagen? Also einerseits straighter Heavy-Power-Metal, andererseits epischer Doom?
Jein. Also letztlich ist es so, ich habe das, ich glaube beim Epic-Metal-Blog habe ich das mal gesagt, ich habe vor kaum einem Metal-Stil mehr Hochachtung als vor Epic und Doom, weil das so eine extrem intensive Geschichte ist. Ich habe auch ganz religiös alle Candlemass-Platten gekauft und von, weiß nicht, ob du Legend kennst, so eine uralte englische Geschichte. Da gab es eine Anthologie, wo letztlich alles drauf ist, was sie gemacht haben, weil mehr haben sie auch nicht gemacht. Und das ist unglaublich intensive Musik. Der Haken an der Geschichte für mich ist der, ich höre mir es dann doch nicht an. Also ich kaufe es, ich höre es einmal, finde es sensationell, stelle es in die Sammlung und höre danach was weitaus Eingängigeres. Also ich bin da echt sehr, sehr poppig veranlagt für Metal. Insofern war Halloween natürlich eine gute Baustelle für mich. Daher mit Lord Vigo ist es einfach so, das passiert dir als Musiker ab und zu im Leben, dass einer zu dir sagt, ich hätte da eine Idee, kannst du nächste Woche mal kurz vorbeikommen, nur eine Stunde. Und jetzt ist die fünfte Platte fertig. Also so ungefähr läuft es. Die beiden Leute von der Kernband sind zwei der allertollsten Typen, die ich kenne, und es sind auch irgendwie zwei der besten Freunde, die ich habe. Deshalb quetsche ich alles, was an Zeit geht, irgendwo immer wieder rein und sage, wir machen das, weil es einfach musikalisch ganz, ganz toll ist und menschlich super läuft. Ich habe immer gesagt, ich möchte nur eine Band. Es hat nicht funktioniert.
Aber kommen wir doch jetzt sehr gerne mal zu deiner Hauptband. 2015 schlug die Stunde von Hammerking. Wie entstand denn überhaupt die Band? Oder worin lag die Initialzündung, mit Gino Dolph und damals noch Kalle Keller Musik zu machen?
Ja, das war tatsächlich, also wenn wir jetzt nicht in-game, nicht in der Legende sind, sondern in der Realität uns befinden, war das so, wir hatten damals mit Ivory Knight ein Album vorbereitet. Das wäre das vierte gewesen. Und waren eigentlich, was die Songs angeht, mehr oder weniger durch. Das heißt, wir hatten irgendwie so schätzungsweise 10, 11 Titel, die halbwegs spruchreif waren. Und ich war derjenige, der damals gesagt hat, ich weiß nicht so recht, irgendwas an der Geschichte gefällt mir nicht so ganz. Ich habe das Gefühl, da fehlt irgendwie so der definitive Song irgendwo. Wir waren zeitgleich, die drei deutschen Leute von Roste Boss waren damals noch in Versuchung, den Mann aus New York noch zu bewegen zu einem dritten Album, hatten dann zu dritt Demos gemacht, haben sie ihm zugeschickt und haben ihn dann drauf spielen lassen. Und es war für mich, war es damals drastisch, dass ich das Gefühl hatte, diese sehr unfertigen Roste Boss Songs haben mich irgendwo mehr gekickt als die ausgearbeiteten Ivory Knight Stücke. Und das hat mich so ein bisschen quält, dieser Gedanke. Und irgendwann hatte ich eine Idee, die war sehr, sehr, sehr traditionell. Und dann hatte ich Ben konfrontiert mit dieser Frage, was haltet ihr davon, wenn wir einen extrem truen Song machen? Das war bei Ivory Knight eigentlich eher gar nicht so erwünscht. Und wir haben dann gesagt, okay, lass es uns trotzdem probieren. Und ich werde es nie vergessen, ich habe mich regelrecht gefühlt wie ein Schüler, als ich dieses Riff vorgespielt habe, so diese Angst, was wird die Band jetzt sagen, weil es war so anders als alles, was ich zuvor gemacht habe, und es war so unglaublich simpel. Und ich habe das Riff gespielt und irgendwie haben alle gegrinst und haben gesagt, okay, lass uns was machen, und haben angefangen, diesen Song zu spielen, der dann wenige Minuten später Glory to the Hammer King war, und haben den Song gespielt, und als das losging, standen alle im Proberaum mit so einem Grinsen und gesagt, boah, das ist ja fast schon dreist, aber das ist extrem gut. In der nächsten Probe kam dann eben der Kalle her und hat gesagt, ich hätte einen Refrain für diesen Song. Da habe ich nur gesagt, das Problem ist, ich habe auch einen. Lass mal deinen hören. Na okay, der Refrain ist super. Ich habe aber noch ein Intro und eine Strophe. Ich glaube, das passt genau dran. Und dann hatten wir ungefähr, ohne Scheiß, 5, 6 Minuten später hatten wir Kingdom of the Hammer King fertig. Und haben das Ding dann durchgespielt und haben gegrinst. Und wir haben es dann aufgenommen mit einem Raummikrofon. Und ich erinnere mich, wir standen am Schluss da, hielten den Schlussakkord. Und ich fing dann an mit einem Galopp auf A. Und Dolph ist direkt eingestiegen, alle sind eingestiegen, und wir haben dann dieses ganz simple Riff gespielt und haben diesen Jam Gott sei Dank aufgenommen und hatten dann nach 3 Minuten, nicht ausgearbeitet, aber zumindest spruchreif, den Song I Am the Hammer King. Das kann ja aber nicht wahr sein. Wir hatten also innerhalb von 2 Stunden 3 Songs, und diese Songs waren irgendwie alle extrem pfiffig. Und naja, ich sag mal so 2, 3 Tage später haben wir dann festgestellt, zum einen, wir singen ständig über einen King, und hatten den Hammer irgendwie in den Lyrics. Und dann haben wir uns angeguckt und haben gesagt, na mal ehrlich, das müsste man eigentlich so wie Queen 2 damals, die White Side und die Black Side hatten, ein Album machen, The True Side and The Untrue Side, also die 5 besten Ivory Knight Songs auf die eine Seite und die 5 neuen Songs, die wir gar nicht so verstehen, auf die andere Seite. Und dann hatten wir noch einen mehr. Und dann haben wir, also wie gesagt, das ging innerhalb von 3 Wochen ungefähr, dass wir gesagt haben, naja gut, hopp, dann lass uns den ganzen anderen Kram auf den Parkplatz stellen und wir machen erstmal das Album komplett in diesem Stil. Und dann war ich derjenige, der gesagt hat, na mal ganz ehrlich, wir singen ständig von dem Hammer King. Es ist ein Top-Name. Ich habe nachgegoogelt, keine Band heißt so, was vollkommen bizarr ist, weil der Name ist viel zu offensichtlich. Und dann gesagt, okay, dann müsste man jetzt konsequenterweise hingehen und müsste eine neue Band gründen und müsste das machen. Und ja, der eine hat sich mehr geziert, der andere weniger. Und im Prinzip innerhalb von wenigen Minuten war das ganze Thema durch. Und wir haben alles, was wir gemacht haben, komplett liegen lassen, beendet und haben was Neues angefangen. Das war extrem aufregend. Total gut.
Welchen Einfluss hatte das auf Ivory Knight?
Den Einfluss, dass wir gesagt haben, wir machen es nicht mehr.
Ihr habt ja auch mit Kingdom of the Hammer King und I Am the Hammer King und Glory to the Hammer King, habt ihr ja eine, denkt man, zusammenhängende Geschichte. Magst du die ein bisschen ausführen, kurz? Worum oder was macht den Hammer King genau aus?
Das ist im Prinzip ganz einfach. Jede unserer Platten, das habe ich im Interview eventuell aber schon gesagt, das weiß ich nicht mehr, jede unserer Platten ist so eine Sammlung von Geschichten zu einem Thema. Und auf dem ersten Album war es eben halt so, dass es um das Königreich an sich ging und auch um diesen Chancellor of Glory, der ja der Spokesman vom Hammer King ist, der also die ganze Arbeit nach außen macht, das Bindeglied zwischen uns und dem König natürlich auch darstellt. Und hatten dann im Prinzip in dieser Trilogie alle Facetten des Königreichs und des Königs beleuchtet, soweit wir das eben wussten. Wir haben ja den König nur aus der Distanz gesehen. Ein Herrscher lässt das Volk ja wenig an sich ran, auch wenn wir in dem Volk natürlich eine Sonderstellung haben. Aber das war, soweit wir das damals einschätzen konnten, alles, was wir denn über den König sagen konnten und über das Königreich selbst.
Und apropos Stärke und Kraft. Kraft ist ja auf Englisch gleichbedeutend mit Power. Eine wunderbare Brücke, die ich gerade schließe, denn ein gewisser Herr Greywolf von Powerwolf hat das ganze Scheibchen produziert. Wie kam es denn dazu? Klar, jetzt denke ich mal, aufgrund der Napalm Records Family, ich meine, ihr seid dort, Powerwolf ist dort, liegt das eventuell nahe, aber vielleicht gibt es ja trotzdem noch eine ganz exklusive Erklärung dafür.
Hatte mit Napalm tatsächlich gar nichts zu tun. Ich weiß gar nicht, waren Powerwolf damals schon bei Napalm? Ich glaube ja, also wir waren es definitiv nicht. Und letztlich ist es so, dass wir natürlich überlegt haben, mit wem könnten wir so eine Geschichte machen? Wer ist also in dieser Musik, die wir da jetzt gerade dabei sind, auch zu machen? Wer ist in dieser Musik irgendwie gut unterwegs? Wer kann sowas tun? Und natürlich, klar, Powerwolf waren damals sehr up and coming und dann kommt natürlich erschwerend oder erleichternd hinzu, dass der Charles von uns entfernt ungefähr 40 Minuten sein Studio hat. Das heißt, für uns war das extrem regional. Und dann haben wir ihn kontaktiert und gesagt, wie sieht das aus? Machst du sowas eigentlich? Und können wir uns das leisten? Und so weiter und so fort. Sind also hingefahren und die Chemie war irgendwie von Anfang an ziemlich schnell da. Das war sehr umgänglich und angenehm. Und wir haben gesagt, okay, wir machen das. Und dann war es letztlich so, gut, die Drums müssen zuerst, als nächstes kam dann ich ins Studio und habe dann Gitarren und Gesang gemacht. Da kam dann ganz schnell was zum Vorschein, und zwar dass Charles und ich die Leidenschaft teilen, irrsinnig lange über Musik zu reden, über alle möglichen Bands und auch dann so Exoten wie die Ramones zum Beispiel, beide sehr vergöttern. Und da war also der Knoten war ganz furchtbar schnell geplatzt. Insofern war das dann in dem Moment klar, abgesehen davon, dass das Ergebnis sehr gut war, war das dann klar, dass wir das auf jeden Fall in der Form weitermachen würden, und ich sehe da im Moment auch kein Ende.
2 Jahre nach, oder beziehungsweise 1,5 Jahre nach eurem ersten Album folgte dann mit The King is Rising euer zweites Album, das, wie ich finde, musikalisch nahtlos an den Vorgänger anknüpft. Seid ihr genau mit dieser Zielsetzung auch an das Album herangetreten, dass es quasi das erste Album Teil 2 werden soll?
Definitiv, das war eigentlich so die totale Absicht. Ich sage immer dazu, das King is Rising Album ist für uns irgendwie so die Killers von Hammer King, weil mit Maiden geht es mir exakt genauso. Wenn ich als Fan die erste und die zweite Maiden höre, sage ich immer, boah, die erste ist so aufregend, die zweite ist ein Ticken besser gemacht, aber irgendwie nicht ganz so geil wie die erste, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß, dass das ganz furchtbar viele Maiden-Fans anders sehen. Die Killers steht extrem hoch bei den meisten Maiden-Fans, aber für mich ist das erste Maiden-Album um Längen interessanter als das zweite. Und scheiß auf den Sound, also letztlich die Songs sind einfach wesentlich frischer. Und wenn ich ehrlich bin, geht es mir mit King is Rising, geht es mir ähnlich. Musikalisch schließt es sehr, sehr nah dran, sehr nahtlos an. Trotzdem habe ich ja vorhin schon gesagt, man hätte durchaus mal locker 2 Songs weglassen können. Es gelang uns damals einfach nicht, weil wir der Meinung waren, boah, die müssen alle drauf. Aber heute würde ich halt auch sagen, nee, sie müssen eben nicht drauf. Die Platte ist besser, wenn du nur 10 Songs hast, ist einfach so. Und ich wüsste auch heute, welche ich runterschmeißen würde, davon abgesehen. Insofern ist es halt ein ganz klassisches zweites Album, wo man einfach merkt, so der Wunsch, das weiterzumachen, was man schon hat, ist so präsent, dass es noch nicht möglich war, woanders hinzugehen letztlich. Und daher ist es tatsächlich so ein bisschen Teil 2 vom Kingdom-Album mit eben dem, was es dann bringt. Mit mehr Songs, mit 2, 3 Finessen mehr und mit vielleicht der einen oder anderen Länge auch, wo ich persönlich dann sage, das wäre schön, man hätte es vermeiden können. Das bleibt für mich trotzdem ein starkes Album und es sind immer noch 2, 3, 4 Songs drauf, die wir live eigentlich fast immer spielen und mit extrem großer Wirkung auf, also funktionieren sehr gut. Trotzdem ist das natürlich, wie gesagt, für mich der Killers-Faktor, wo ich auch immer, wenn ich Maiden höre, ich höre extrem gern Bands chronologisch von Start to Finish. Und immer, wenn die Killers läuft, geht es mir auch so, boah, muss denn dieses Prodigal Son unbedingt sein und könnten wir Drifter nicht auch weggelassen haben und so. Also so geht es mir mit unserem Album auch. Einfach ein, zwei Songs zu lang.
Obwohl es natürlich doch noch Alben gibt oder beziehungsweise Bands gibt, bei denen das zweite Album durchaus noch durchschlagender war als beispielsweise das Debüt, wenn ich jetzt an Ride the Lightning oder an Keeper 1 denke.
Haha, ja. Gut, Halloween haben natürlich diesen Trick, dass sie ja eigentlich, wenn man ehrlich ist, fast schon zwei Debütplatten haben. Ne? Ich meine, die Walls of Jericho auf der einen Seite unsterblich und unübertroffen und auf der anderen Seite die ganz andere Halloween-Band mit Keeper 1 genauso unantastbar. Insofern, das ist sehr schwierig.
Das ist ein sehr, sehr guter Vergleich, quasi zwei Debütalben. Das ist eine sehr, sehr gute Metapher, definitiv.
Spätestens, wenn du die Andy Deris-Ära hinzunimmst und jetzt die neue Halloween-Platte, gibt es eigentlich drei Halloween-Bands. Das ist ja tatsächlich so, auf eine gewisse Art. Die sind so unglaublich unterschiedlich. Insofern, die hatten es da einfach. Also wenn ich an die Pretty Maids denke und mir die Mini-LP jetzt mal auch nicht zählt, dann ist natürlich Red Hot and Heavy und danach Future World. Da ist die Frage sofort beantwortet. Keine Frage, die zweite weitaus stärker als die erste.
Ja, trotzdem kann ich mich da absolut anschließen, wenn ich da so ein bisschen an die verschiedenen Phasen von Halloween denke. Und mir persönlich gefällt auch euer Debütalbum noch ein klitzekleines bisschen besser, weil es einfach ein bisschen knackiger ist und weil die Ideen da noch ein bisschen frischer sind.
Ja, genau. Ja.
Auf einem Song oder beziehungsweise auf einen Song bin ich da gestoßen namens Reichshammer.
Oh ja, stimmt, genau.
Magst du den ein bisschen ausführen?
Oh, das ist tatsächlich gar nicht leicht. Das ist so lange her, da muss ich echt überlegen. Der Reichshammer, das war so eine Geschichte. Wir hatten auf der einen Seite den Versuch gestartet, nochmal so einen sehr galoppigen Song in A zu schreiben, so wie das auch I Am The Hammer King zum Beispiel war. Und das ist auch eigentlich geglückt, aber das Riff ist typisches zweites Album, ist ähnlich wie das erste, bloß schwieriger, also nicht ganz so essentiell. Und mit im Reichshammer verhält es sich natürlich so, also bei uns relativ in der Nähe ist ja die Burg Trifels, wo man dann den Reichsapfel sehen kann von vermutlich Barbarossa. Ich muss ehrlich gestehen, ich weiß es gar nicht. Und unser König, der ja ein Hammerkönig ist, hat dann keinen Reichsapfel, sondern den Reichshammer, mit dem er regiert. Das heißt, es ist ein Utensil, das Macht ausstrahlt. Und davon handelt dieser Song. Musikalisch muss ich ehrlich gestehen, ich bin ein absoluter Gott darin, Platten nicht zu hören. Ich habe absolut keine Ahnung mehr, was in dem Song groß passiert. Das ist Jahre her. Es ist für mich immer so, du verbringst irrsinnig viel Zeit beim Schreiben, beim Arrangieren mit den Demos und dann im Studio. Und wenn es dann fertig ist, hörst du es zweimal an und bist hoffentlich sehr zufrieden. Und danach überhaupt nicht mehr. Also es ist dann auch so, der Song ist nicht in der Heavy Rotation. Das heißt, wir spielen ihn nicht besonders oft. Ich weiß, dass er lief bei unserem ersten Fotoshooting für dieses Album jetzt, als wir den Line-Up-Wechsel hatten. Da lief der, weil der Fotograf hat so eine Playlist laufen lassen von uns. Und da habe ich zu Gino ein paar Mal gesagt, die Nummer war eigentlich tierisch. War eigentlich ein guter Song. Aber es ist halt letztlich so, durch diese stilistische Nähe zu I Am The Hammer King ist er redundant, weil I Am The Hammer King ist einfach die Essenz. Dann flog er halt relativ schnell wieder aus dem Programm. Ich habe immer noch den Wunsch, dass wir irgendwann das machen, was Gamma Ray gemacht hat, mit dieser Skeletons in the Closet Tour. Dass man einmal auf Tour geht, wenn das möglich ist, und spielt ausschließlich Songs, die sonst nicht zum Zuge kommen. Das wäre extrem interessant, zumal auch diese Live-Platte von Gamma Ray unglaublich toll ist. Und das würde ich auch gern machen. Da wäre vielleicht dann auch ein Reichshammer dabei.
Aber dafür muss, glaube ich, Hammer King noch ein paar Alben veröffentlichen.
Jojo, kein Problem.
Also höre ich ein bisschen raus, dass das fünfte Album zumindest schon mal so ein bisschen in Gedanken rumschwirrt.
Durchaus.
Mit dem Album wurde ja auch das Königreich des Monarchen vergrößert, des Königs. Was hat denn King is Rising, was vielleicht beim Debüt noch gefehlt hat?
Ich würde ganz unpopulär antworten, überhaupt nichts. Aber das heißt nichts Schlechtes, sondern nur dadurch, dass es eigentlich die Fortsetzung des Debüts ist, gibt es eigentlich nichts, was es auf dem Debüt nicht auch gab. Weder besser noch schlechter, es ist einfach nur das Gleiche. Insofern thematisch gesehen, es gibt eine Geschichte. Es hat ein ganz kleines bisschen an Fahrt aufgenommen. Ich meine, auf King is Rising haben wir auf dem, müsste siebter Song sein, siebter Song, glaube ich, ist Battle Gores drauf. Das war so der erste wirklich sehr, sehr zackige Song, den wir gemacht haben. Der war deutlich härter als das, was wir sonst hatten. Das hat sich dann im Verlauf ja noch fortgesetzt, dieses Thema. Das war neu, dass wir gesagt haben, okay, wir gehen aus diesem ganz, ganz traditionellen Sektor doch ein bisschen raus und wenn es sein darf, auch ein kleines bisschen heavier. Das war Das war, glaube ich, die Progression, die wir hatten, genau.
Und natürlich die Kastagnetten bei Viva la King.
Das stimmt, ja, wunderbar. Das war mal kurzzeitig ein richtiger Live-Klassiker, diese Nummer, definitiv. Ja.
Die geht auch gut ab und die Idee dahinter, das ist mal wieder so ein Aufhorchen. Und ich habe jetzt beispielsweise vor 2 Monaten habe ich auch sehr viel Doom gehört, auch natürlich das neue Halloween-Album und plötzlich kommt dann Hammerschlag und du denkst dir, okay, was passiert hier zur Hölle? Ja, also ich habe dann gesehen, alles klar, Hammer King hat ein neues Album angekündigt und das, was du vorhin auch hattest, als wir über das Debüt gesprochen haben, dass du ein großes, breites Grinsen auf den Lippen hattest, als dann irgendjemand mit dem Riff dann ankam, das hatte ich dann mit Hammerschlag. Weil das war so ein Schlag ins Gesicht und dann auch noch mit einem meiner liebsten Interviewgäste, mit natürlich Gerre, ihn hört man raus und das finde ich super, super toll.
Und das ist genau der Punkt, den ich eben bei dem vierten Album, bei dem Hammer King Album eben auch hatte. Das war das erste Mal seit dem Debüt, dass ich dieses Gefühl auch hatte, so, aha, okay, Kopf wieder völlig aus. Es passiert einfach irgendwas, was von sich aus passiert. Und das hört man dem Album total an. Und ich glaube, das ist dann der Schlüssel für die Zukunft. Man muss einfach das machen, was halt organisch passiert.
Wiederum 2 Jahre später, nach eurem zweiten Album King's Rising, erschien dann die Poseidon-Scheibe. Poseidon Will Carry Us Home. Und für mich sticht dieses Album, ob seiner Thematik, aber muss ich auch dazu sagen, ob seines Artworks ein bisschen heraus. Ist das Absicht?
Ich sag immer, dass eigentlich in einer guten Band wenig absichtlich passiert. Wenn du dich wirklich auf die Musik fokussierst, dich von der Musik tragen lässt, da schlage ich wieder den Bogen zu den Beach Boys. Der Brian Wilson von den Beach Boys hat mal gesagt, I don't write the songs, I just conceive them. Und auf eine Art stimmt es eigentlich so. Die Songs passieren oder sie kommen zu dir, wie auch immer du das nennen willst, ist letztlich egal. Und daher passiert da eigentlich wenig geplant. Es war offensichtlich, als wir die Songs von der Poseidon am Ausarbeiten waren, dass die irgendwie thematisch, das mit dem Meer kam tatsächlich einfach so. Wir hatten dann auf einmal 3 maritime Songs oder nautische Songs, die teilweise, wenn man an At the Mercy of the Waves denkt, dieses sehr rollende Riff, das war eine Geschichte, die Dolph in die Band gebracht hat und gesagt, das klingt ja förmlich schon nach Wellen irgendwie. Es klingt nach Meer, es muss so sein, sodass wir dann gesagt haben, okay, dann werden wir jetzt ein maritimes Thema haben auf dem Album, werden das ins Artwork tragen. Letztlich der Timo Würz, der das Artwork damals gemacht hat, hat dann dieses sehr monumentale, also optisch nicht, aber stilistisch oder stimmungsmäßig fast schon ölgemäldemäßige Artwork geliefert, was uns extrem gefallen hat. Insofern, das war eine ganz gute Entwicklung mit der Poseidon-Scheibe, dass wir das Gefühl hatten, okay, wir schreiben jetzt eben nicht Kingdom Part 3, sondern wir schreiben jetzt zum ersten Mal ein Album, was einfach das ist, was es halt sein will, was losgelöst ist von dem, was wir zuvor gemacht hatten. Und das war für mich auch immer der größte Pluspunkt von dem Poseidon-Album, dass es einfach eine Platte war, die konntest du nicht so genau vergleichen mit der ersten, weil sie einfach ein Stück anders war. Insofern, ich habe das, also für mich ist die Poseidon immer so ein Exotenalbum auf eine ganz positive Art. Das ist, ich habe damals gesagt, so wie Sat.1 den Film hatte, wir haben ein Albumalbum. Das ist einfach eine Platte, die musst du von vorne bis hinten hören. Die funktioniert am besten, wenn du sie Start to Finish hörst. Und sie funktioniert eigentlich auch am besten, wenn du sie zu Hause hörst oder im Auto hörst. Was gleichbedeutend damit ist, dass du gar nicht so extrem viele Songs von diesem Album live spielen kannst, weil sie als Standalone-Song wenig funktionieren. Die Ausnahmen sind King is a Deadly Machine, der funktioniert extrem gut. Und erstaunlich und erfreulicherweise, We Sail Cape Horn, dieses 7-Minuten-Teil, funktioniert live vorzüglich. Das räumt ab ohne Ende. Also das war eigentlich überraschend, weil wir dachten, so lange Songs, ob das Hammer King-Publikum das unbedingt mag, funktioniert extrem gut. Aber ansonsten, du kannst davon einige Songs spielen, aber wenn du sie nicht spielst, ist letztlich für das Konzertgeschehen relativ gleich. Den ersten und die beiden letzten, Poseidon, At the Mercy und We Sail Cape Horn, sind thematisch durchgehend, das stimmt. Und wir erlauben uns die Frechheit, wenn immer die Konzerte sehr lang sind, wie das jetzt in Mannheim bei den Release-Shows so war, da mal über 2 Stunden gespielt, dass wir diese 3 Songs am Stück spielen. Und sie funktionieren tatsächlich musikalisch richtig toll, wenn man sie am Stück spielt. Es war bloß fürs Album unmöglich, weil du musstest Poseidon als Opener haben und du kannst unmöglich die anderen beiden auf 2 und 3 setzen. Insofern haben wir, wie bei dem Kingdom-Album, wo ja Kingdom, I Am The Hammer King und Glory To The Hammer King quasi eine Trilogie sind, die sind, glaube ich, auch römisch durchnummeriert auf dem Artwork, haben wir bei der Poseidon nicht gemacht, was eigentlich schade ist, weil da letztlich diese Nautical Trilogy eben auch existiert, die man live wunderbar am Stück spielen kann. Geht dann ungefähr knapp 20 Minuten. Funktioniert wirklich. Also ist erstaunlich, das schlägt das Publikum auch nicht tot. Es funktioniert tatsächlich. Macht tierisch Spaß. Aber das wäre auf dem Album, man hätte eine EP machen können, wo die zusammenhängen. Das wäre sehr schön gewesen. Oder irgendwann ein Live-Album. Und wir spielen sie alle drei am Stück. Das wäre natürlich noch besser.
Oder. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Und jetzt möchte ich dich fragen, wahrscheinlich kommst du da nicht drauf, aber was hat Hammer King mit Slayer gemeinsam?
Boah, fantastisch. Lass mich mal kurz überlegen. Mindestens einer der Gitarristen spielt eine Flying V.
Ich spiele so ein bisschen auf den Song Warriors of Angel Hilly an.
Oh, interessant.
Bei diesem Song gibt es ja auch ein rückwärts gesprochenes Intro, wie auf dem zweiten Album von Slayer, Hell Awaits.
Oh ja, natürlich, genau.
Was hat es denn damit auf sich?
Das ist eine schöne Geschichte. Wir hatten damals einen Sprüchekalender im Proberaum und teilweise gab es den in klein, der ging dann mit auf die Konzerte. Davon gab es dann auch Live-Fotos, wo jemand das abfotografiert hat. Und da gab es immer einen, anfangs glaube ich, einen Wochenspruch, später einen Monatsspruch. Und es waren ganz bizarre Geschichten. Teilweise biblisch, teilweise so Hoffnungsgeschichten und sowas. Ich meine, das war aus einem Bibelkalender. Ich erinnere mich noch irgendwas mit Ägyptern. Sieh, was ich mit den Ägyptern getan habe. Also es war so eine ganz drohende Geschichte, so eine Verdammnisgeschichte. Und ich erinnere mich, dass wir in der Vorproduktion das so gemacht hatten, dass, ich glaube, jeder von uns hat, glaube ich, eine Zeile gesprochen. Ich muss ehrlich gestehen, ich weiß es wirklich nicht mehr genau. Und wir haben es aufgenommen und haben das dann wahllos zerstückelt und dann umgedreht, sodass du es, wenn du es jetzt wieder zurückführst, auch nicht mehr als kompletten Satz bekommst, sondern zerteilt. Und das war dann irgendwie das Problem ist, wenn du sowas auf der Vorproduktion machst, dann gibt es so eine gewisse Atmosphäre für den Song, die du dann hinterher eigentlich auf der Platte nicht mehr missen willst. Und dann haben wir das Ding tatsächlich 1:1 übernommen von der Vorproduktion. Das ist also nicht aus dem Studio, sondern wirklich aus dem Proberaum und haben das auf die Platte gepackt. Und das ist tatsächlich eine Geschichte, das könnte man mal irgendwann in einen Fanquiz geben. Finde auf allen Hammer King-Platten mindestens ein Element, was nicht aus dem Studio ist, sondern aus der Vorproduktion. Und es gibt auf jeder Platte gibt es definitiv mindestens einen Part.
Daraus könnte man wirklich eine coole Challenge machen. Fände ich sehr, sehr gut. Nach dem Release der Poseidon-Scheibe gab es allerdings auch einen Besetzungswechsel am Bass. Denn nach 5-6 Jahren des gemeinsamen Musizierens ging Kalle. Wie kam es denn dazu und wie seid ihr denn an Daniel, euren neuen Bassisten, herangetreten oder wie auf ihn aufmerksam geworden?
Boah, das ist natürlich immer eine ganz schwierige Geschichte. Letztlich, mir ist es wichtig, bei solchen Sachen vorherzusagen, man würde immer gerne sagen, das ist nichts Menschliches, das stimmt natürlich gar nicht. Das ist, eine Trennung ist immer was total Menschliches. Mir ist es wichtig zu sagen, dass nichts Abwertendes haben soll. Egal, was ich jetzt sage. Heutzutage kann jeder den anderen verklagen. Das ist bei uns nicht der Fall. Aber du wirst nie formulieren können, so dass keiner was drin finden kann, was vielleicht nicht irgendwie falsch ausgelegt wird. Also die Problematik ist ja immer da. Es ist letztlich so, wir waren als Band jahrelang verheiratet miteinander, wenn man so will. In dem Fall 4 Leute und nicht bloß 2 wie in der traditionellen Ehe. Und trotzdem merkst du irgendwann vielleicht, Dinge entwickeln sich in ganz unterschiedliche Richtungen. Und es war irgendwann für uns leider so, und es ist wirklich ein deutliches Leider, weil niemand hat sich das gewünscht. Auch nicht die Band, die dann irgendwie weitermacht und letztlich einer dann nimmer dabei ist. Es war so, dass wir gemerkt haben, das lief nimmer so rund. Wir haben uns menschlich in diesen 5-6 Jahren, wo das Ganze lief, die meisten von uns ziemlich verändert. Und er, wenn ich sagen würde, am wenigsten vielleicht auch Quatsch, aber er vielleicht nicht in die Richtung, wo wir waren. Und wir haben einfach gemerkt, dass es lief für uns zwischenmenschlich runder, wenn er nicht da war, weil es hat sich einfach so angefühlt letztlich. Wir haben uns in eine Richtung entwickelt, wo wir anders miteinander geredet haben auf einmal. Ich meine, wenn du aus einer Band kommst, die ursprünglich einen reinen Hobby-Background hatte, wie das ja den meisten Bands so geht anfangs, wir waren irgendwann an einem Punkt, wo wir gemerkt haben, dass wir sind es einfach überhaupt nicht mehr. Wir mögen, man sagt ja immer, du sollst Musik machen um der Musik willen und weil es Spaß macht, Musik zu machen. Das stimmt ja auch alles. Das Ding ist nur das, es macht uns nur dann Spaß, wenn das effektiv und rund läuft. Und das ist halt so eine Geschichte, wir mögen es extrem schnell auf den Punkt zu kommen. Wir haben uns irgendwann auch abgewöhnt, besonders viel Privates im Proberaum zu sprechen. Das kannst du hinterher machen, wenn du rausgehst. Oder wir reisen auch ganz fürchterlich wenig Witze. Also dieser Mythos, dass eine Band sich trifft und probt einen Kasten Bier leer, existiert bei uns überhaupt nicht. Wehe, du trinkst dann einen Kasten Bier, das ginge gar nicht. Das ist nicht misszuverstehen. Das heißt nicht, dass wir das betreiben wie einen harten Job oder sowas. Es ist nur für uns so, uns macht es nur dann Spaß, wenn es möglichst wenig Hobbycharakter hat. Weil dann sind wir effektiv und schnell. Und dann ist es uns ja auch gelungen, letztlich die Band eben voranzubringen. Und ich hatte das Gefühl, für ihn war es eben so eine Geschichte, er hat es so geliebt und hat es so gern gemacht, aber es hat auf mich auch ein bisschen so gewirkt, als ob er das halt auch ein Stück weit als Ausgleich sieht zu dem, was er sonst so macht in seinem Leben. Und für uns war es eben so, wir wollten diesen Fun-Charakter auf eine andere Art haben, dass wir sagen, wir gehen dahin und wollen jetzt aber effektiv arbeiten und wollen hart arbeiten und wollen dabei auch keine Sprüche reißen und nicht lustig sein, sondern wollen halt wirklich extrem fokussiert arbeiten. Und ich will ihm nicht absprechen, dass er das nicht kann. Es war nur so, dass wir das in unserer Viererkonstellation leider irgendwann nicht mehr so gut konnten und haben gemerkt, es lief schneller, wenn mal einer nicht da war. Es ändert sich alles. Ich meine, Rammstein haben solche Interviews gegeben, die irgendwann gesagt haben, wir konnten immer zusammen auf einem Tourbus sein. Bab haben solche Interviews in den 80ern gegeben, wenn wir uns jetzt nicht eine Zeit lang trennen, wenn wir uns auflösen, so ungefähr. Also solche Geschichten passieren halt einfach. Und für uns war es so, wir haben das jetzt gesehen, auch wenn ich jetzt im Hinblick auf die kommende 5. Hammer King-Platte schaue, es ist so dieses Romantische, wir machen alles zusammen und jeder hat da denselben Anteil und so, dass man anfangs als Band ja so pflegt, weil man nicht so sein will wie die anderen, wo dann irgendwie das so stark verteilt ist, das hat sich bei uns halt auch völlig rausgewachsen. Für uns zählt jetzt mittlerweile einfach nur noch, wie schaffen wir es in möglichst kurzer Zeit, möglichst gute Songs fertig zu kriegen und möglichst schnell voranzukommen. Und dann ist es eben so, dann schreibt halt mal phasenweise, schreibt dann eine Person dann halt 8 Songs. Und es ist so. Und manchmal ist es so, dass du ganz lang gemeinschaftlich an Songs arbeitest. Es ist auch nicht in Stein gemeißelt. Es ist nur einfach so, diese Romantik hat sich bei uns einfach ein Stück weit verschoben, dass wir sagen, wir wollen extrem effizient sein. Und es ist auch ganz klar so, wenn ein neuer Mann in die Band kommt, jetzt haben wir natürlich Vorstellungen, wie das zu laufen hat und wie wir das machen. Und das muss der Neue dann halt einfach akzeptieren. Also wenn du das bei uns machst, das und das und das geht und das machen wir nicht. Das hat sich alles in dieser Zeit sehr, sehr schnell entwickelt letztlich. Und ich habe den Eindruck, alles, was jetzt passiert ist, das passt zu uns, wie es jetzt auch ist. Und wir haben das hätte zu uns zu viert nicht gepasst, ganz leider, ganz bedauerlich.
Und jetzt vor einigen Wochen kam dann eben Hammer King raus, euer 4. Album. Wenn du jetzt an diese Zeit zurückdenkst, wie war denn die Resonanz seitens der Fans unmittelbar vor oder nach dem Release des Albums?
Also ich sag mal so, ich fand, es war brutal gut. Du hast es ähnlich gesagt mit dem Hammerschlag, als der rauskam. Also die üblichen Leute, die zum ersten Mal was hören, ob das aus dem Freundeskreis, Familienkreis ist, ob das die Leute waren, die im Studio waren, um halt auch bei den Chören mit zu singen und zu brüllen. Die Reaktion war überall sehr gleich, ein breites Grinsen, oh mein Gott. Und dann habe ich dann abends Mails bekommen von den Leuten, die im Studio waren. 3 Leute haben mir eine Mail geschickt und bei 2 von den 3 begann die Mail mit Schlag, Ausrufezeichen, Hammer, Schlag, Ausrufezeichen. Also es war offensichtlich, dass das da irgendwie funktioniert, was wir da gerade gemacht haben.
Ja, man muss aber auch dazu sagen, in den Rezensionen kann man sehr, sehr viele Wortspiele damit machen. Ne? Also ihr macht es uns da sehr, sehr einfach.
Ja. Das stimmt, auf jeden Fall. Es hat mich auch mal jemand begrüßt mit Tag, guten Tag. Das fand ich auch äußerst kreativ. Nee, insofern, die Reaktionen waren toll. Die Reviews waren diesmal ganzen Tacken stärker als bei der letzten. Die Verrissquote, die immer da ist, war niedriger. Das ist erstaunlich. Ich hatte eigentlich mit gerechnet, dass die Verrisse auch mit anwachsen, also es polarisiert. Aber letztlich ist tatsächlich dadurch, dass jetzt wesentlich mehr Reviews aus dem Ausland auch kamen, das ist ja die Sache mit dem Prophet im eigenen Lande, waren die ausländischen Reviews waren weitgehend alle extrem gütig. Insofern, Reviews waren toll, Fanreaktionen waren spitze. Und wir haben zum ersten Mal, seit es Hammer King gibt, uns von unserem Live-Opener Kingdom of the Hammer King getrennt. Und eröffnen die Shows jetzt mit Awaken the Thunder und Baptized by the Hammer, also den beiden ersten Tracks vom Album. Das hatten wir zuvor, speziell Dolph war jemand, der ganz stark für solche Veränderungen war, aber wir hatten auf keiner Platte einen Opener, wo ich wirklich sagen konnte, der ist ebenbürtig oder zumindest drastisch anders, dass man das machen kann, weil Kingdom war ein fantastischer Opener. Und jetzt mit Awaken und mit Baptized sind es 2 Tracks, damit kannst du durchaus ein Konzert eröffnen, das funktioniert extrem gut. Es ist allerdings auch gleich ein ganz anderer Stallgeruch da. Also es ist wesentlich, wesentlich härter, als das vorher der Fall war. Aber es funktioniert, es passt sehr gut. Insofern für mich ist dieses Album, und das kann man nachprüfen, das habe ich niemals in einem Interview zuvor gesagt, außer vielleicht in deinem damals schon. Es ist zum ersten Mal so, dass ich ein Album gemacht habe, das mich selbst beeindruckt hat. Ich habe die finalen Mixe gehört, im Auto saß ich und fuhr übers Land und habe das abgehört. Und das ist ja, wenn du Mixe abhörst, du hörst dann ja dein Album dann irgendwie 20, 30 Mal. Also es ist ja eigentlich nicht so, dass du sagst, geil, ich darf die Platte hören, sondern oh Gott, ich muss sie nochmal abhören. Und schon wieder hast du einen Stift auf dem Beifahrersitz und musst notieren oder in dem Fall aufs Telefon tippen. Und ich habe die Platte gehört und ich habe wirklich zufrieden gegrinst und gesagt, mein lieber Mann, es ist wirklich mächtig. Der Sound, die Produktion ist großartig. Jakob Hansen hat da einen fantastischen Sound auf Charles' Produktion draufgesetzt. so dass ich wirklich auch das Gefühl hatte, das hier, das begeistert mich selbst. Also ich mag jede Platte, die du gemacht hast, das ist ganz klar. Aber das ist diejenige, wo ich auch wirklich zum ersten Mal sage, wenn du nur eine haben sollst, dann hast du halt die zu kaufen, nicht die erste. Bisher habe ich immer gesagt, wenn du nur eine haben willst, muss die erste sein. In dem Fall kauf jetzt bitte die neue. Für mich ist es momentan absolut genau das, was wir hätten machen sollen. Und bin sehr gespannt, was die fünfte dann hergibt.
Absolut. Ich glaube, da bin ich oder da sind wir beide nicht die Einzigen, die dann gespannt sind. Noch eine Frage zu dem Song Hammerschlag. Wir haben ja auch vorhin kurz über eure Kollaboration mit Gerre gesprochen. Kannst du dir denn im Gegenzug vorstellen, mal auf einem Tankard-Album dein Stell dich einzugeben?
Jederzeit.
Klar. Gerre, wenn du das hörst.
Gerre hat schon was gesagt, aber ich weiß nicht, ob es nur ein Scherz war. Dann schauen wir mal. Nee, absolut gern. Gerre ist ein sensationeller Typ, das wissen sowieso alle. Aber es stimmt auch jedes Wort, was man drüber sagt. Insofern, wann auch immer, ich mache das super gern. Total.
Ich muss dazu sagen, ich vermisse tierisch diese Bobby- und Gerre-Geschichten vom Rockhard, von der Rock-Guerilla.
Oh ja, 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 ja. Das war legendär, mein lieber Mann.
Ah, ich liebe sie immer noch. Also wenn ich wirklich mal irgendwie ganz mies drauf bin oder so, dann knall ich mir Volume 21, 22 rein. Am besten noch mit der Fußballfolge oder wo sie dann, ich glaube, in Köln sind. Und da geht mein Herz auf. Es ist wunderschön. Und insofern...
authentisch bis zum Anschlag, absolut, ja.
Wir haben jetzt quasi schon mal in die Vergangenheit und in die Gegenwart von Hammer King geguckt, aber wir gucken jetzt auch noch mal ganz kurz in die Zukunft. Du hast es ja kurz andeuten lassen, ein fünftes Album ist zumindest in Gedanken schon mal, zumindest in der Mache. Was ist denn generell zukünftig noch von Hammer King zu erwarten, wenn du jetzt mal in die Glaskugel schaust?
Tja, die Glaskugel, die ist an einer Stelle ist die natürlich trüb. Das ist diese Stelle, die wir aktuelle Situationen nennen. Da kann halt die beste Glaskugel im Moment nicht so ganz sagen, was da passiert. Wir haben erst 3 Shows gespielt, das war fantastisch. Ich habe von Charles den Mittelfinger kassiert, sehr freundschaftlich, weil ich habe 3 Shows gespielt, er nicht. In dem Jahr liege ich vorne. Ich hoffe, dass er mich jetzt bald überholt. Wünsche ich ihm von Herzen. Aber es ist natürlich, im Moment ist das sehr schwierig. Und noch schwieriger ist natürlich das, dass wir uns abgewöhnt haben, dazu auch überhaupt noch großartig was zu sagen, weil ja alle Fronten so verhärtet sind, was das Thema angeht, dass das dann ja irgendwie, du fährst ja jedes Gespräch an die Wand, wenn du dazu irgendwas sagst. Aber ich sag mal, letzten Endes wäre es wohl wünschenswert, eine Form des Lebens zu finden, wo ein Großteil der Bevölkerung wieder leben darf und nicht nur einen Supermarkt aufhaben darf, sondern vielleicht auch andere Bereiche des Lebens wieder stattfinden. Und zwar nicht nur so auf das ist, wirkt ja im Moment so ein bisschen so, wie wenn du ein kleines Zückerchen bekommst, du darfst jetzt mal 2, 3 Shows spielen, aber wie es im Herbst aussieht, das weiß ja keiner. Ja, verdammte Scheiße, also irgendwo, was ist an Kultursystem unrelevant? Also es ist echt ganz schwierig. Man kann natürlich ein Land auch so regieren, dass nichts außer Geldmaschinen mehr übrig bleiben, aber das wird mit Sicherheit nicht besonders lang sehr gut gehen, aber das wird man dann ja sehen. Das war ich doch politisch, aber... für mich ist es halt so, wenn man dieses ganze Thema mal jetzt berechnen könnte, würde ich sagen, die Zukunft ist sehr gut. Wir sind extrem spielwillig und werden mit Napalm Events natürlich jetzt einen Partner an der Seite haben, der uns zu Shows bringt, so es denn Shows gibt. Und ich sag mal, für uns ist es so, jeder sagt ja, oh, ich will möglichst Headliner-Shows spielen, das ist totaler Bullshit. Das Schlimmste, was zum Beispiel Morgana Le Fay jemals passiert ist, ist, dass man die sehr früh auf eine Headliner-Tour geschickt hat. Es wäre für diese Band sehr gut gewesen, die hätten ein paar Jahre lang Support-Slots spielen dürfen, weil dann würde sie jeder kennen. Insofern, was ich mir für Hammer King wünsche, sind unzählige Support-Shows, egal mit wem. Natürlich hat man da Wunschpartner, aber letztlich, Hauptsache, du kommst vor Publikum und kannst das Publikum überzeugen von der Qualität der eigenen Sache. Insofern, das wäre unser ganz großer Plan. Wir werden davon unabhängig, wenn wir natürlich weiter marschieren, werden ein fünftes Album aufnehmen, voraussichtlich vielleicht zum Jahreswechsel. Das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, aber das ist so der Plan, der dahinter steckt. Wobei ich sehe, jetzt ist Augusten. Natürlich erscheint es dann ein bisschen schnell, aber es könnte sein, dass das klappt. Also Charles ist schon mal vorgewarnt. Und insofern, Songwriting läuft entspannt auf Hochtouren, würde ich sagen. Das wären so die 2 Planungen. Es wird nächste Woche wird es nochmal Videodrehs geben. Wir werden also noch 2 weitere Videos machen. Aber insofern für 2 Titel von der Platte natürlich noch, das Medium-Video ist im Moment natürlich ein bisschen auch das Ersatzmedium für die Live-Shows, dass es sichtlich was Neues von uns gibt. Insofern, ich freue mich auf die Videodrehs, es wird auf jeden Fall toll.
Ja, und wenn die Folge veröffentlicht wird, dann sieht man ja wahrscheinlich schon die Videos. Und ganz ehrlich, Was würde denn gegen eine Tour sprechen? Hammerfall als Headliner und Warkings und Hammerking dann eben als Support-Acts?
Von meiner Seite aus gar nichts. Das wäre die perfekte Tour. Ich würde sie nennen Of Hammers and Kings. Und schon wäre die ganze Geschichte trefflich. Ich wäre super dabei, auf jeden Fall. Absolut.
Ich muss auch dazu sagen, klar, wir hatten jetzt gerade schon mal das leidige Thema und Kultur und Kunst, aber es gab in diesem Jahr auch Alben, die mich so ein bisschen von der derzeitigen Lage abgelenkt haben, positiv. Ne? Also man hat dann wieder so ein bisschen an die guten Zeiten im Leben gedacht. Man hat zumindest diese ganzen Probleme, die man momentan hat, zumindest kurz abgestellt. Und dazu zählten auch Hammerking, aber dazu zählte auch Moto Jesus, das Album. Das ist absolut großartig mit Hellbreaker. Das neue Halloween-Album natürlich. Also ich muss sagen, musikalisch ist das ein sehr, sehr hochwertiges Jahr.
Was ist dein Favorit vom neuen Halloween-Album?
Ja, ich müsste jetzt Skyfall sagen, eigentlich, weil er von Kai Hansen geschrieben wurde.
Ja.
Aber der Opener ist es. Tatsächlich.
Ja, klar, ja. Also für mich war es als junger Halloween-Fan immer die große Frage, Hansen oder Weikart. Und ich gebe zu, ich war immer ein Weikart-Fan. Das war immer noch so ein ganz klitzekleinen Tacken mein Favorit. Als die Reunion-Tour war und ich habe sie zusammen gesehen, muss ich eigentlich sagen, es ist nicht unterscheidbar. Es geht eigentlich, erstaunterweise geht es gar nicht ohne einander. Es sind beide. Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Ich habe zwei Anwärter auf den Favoriten. Das eine ist Fear of the Fallen. Den finde ich extrem stark. Für mich auch dieses A Voice in the Choir ist für mich die Jahrhundertzeile. Sensationell, mit diesen beiden Sängern, Wahnsinn. Oder ganz erstaunlicherweise Best Time. Extrem poppig, sensationell geschmeidig.
Halloween haben auf ihrem zweiten Keeper-Album mit March of Time für mich die absolute Jahrtausend-Textzeile gebracht mit No More Wasted Years, No More Wasted Tears, Life's Too Short to Cry, Long Enough to Try.
Ja, perfekt, ja, absolut.
Das muss man mal überbieten, da geht's mir immer noch. Ich krieg
Gänsehaut. Ja, absolut, definitiv, ja. Ist für mich auch ganz zentral. Das war meine erste Halloween-Platte, insofern ist die für mich natürlich ohnehin der alte Krieg, Keeper 1, Keeper 2 ist für mich halt einfach, die Keeper 2 hatte ich zuerst, insofern ist es Keeper 2. Aber ich kann damit leben, was auch jeder sagt.
Und mit diesen wirklich sehr, sehr schönen Erinnerungen leite ich über in meine allerletzte Frage, die obligatorische letzte Frage. Mein lieber Titan, was ist denn dein aktueller Lieblingssong?
Das ist brutal schwer. Ich bin ein Ultra-Nerd und höre zum Leidwesen meiner Umgebung leidenschaftlich gern, wie ich vorhin gesagt habe, Bands, Start to Finish, erstes bis letztes Album durch, chronologisch. Im Moment höre ich gerade Black Sabbath und bin in der Tony Martin-Phase, die sträflichst unterbewertet ist, bestialischst. Und als Ultra-Cozy-Powell-Fan muss ich jetzt entscheiden zwischen Anno Mundi und Headless Cross und gehe natürlich mit Headless Cross.
Ah, stark. Ich muss auch dazu noch auf unseren Diskografie-Check von Black Sabbath hinweisen. Da haben wir uns hingesetzt und haben wirklich alle Black Sabbath-Alben der Ozzy, Dio, Tony Martin-Ära haben wir rumexerziert und geschaut, welches Jahrhundert-Album wirklich von dieser Jahrhundert-Band auf dem ersten Platz landet. Von daher
Direkt im Anschluss hören, der ging an mir vorbei.
Also der ist nicht zu hören, der ist lediglich zu lesen, tatsächlich.
Okay, deshalb, ja.
Ich bin auch meinen aktuellen Lieblingssong schuldig. Ich musste da auch nochmal nachgucken, damit ich den nicht falsch aufsage. Aber er ist von meinen Freunden von Moto Jesus, das erste Album. Und der Song heißt Black Fuel Domination. Mein lieber Titan, ich danke dir von ganzem Herzen für diese sehr, sehr ausführliche Hammerking-Stunde. Es hat mir eine Hammerfreude gemacht. und ich hoffe, es wird nicht unser letztes Gespräch gewesen sein. Ich fand es sehr, sehr schön, ein bisschen tiefer in die Thematik, in diese königliche Thematik einzutauchen. Insofern hast du noch unseren Hörern diesmal was auf den Weg mitzugeben.
Gut, also ganz ehrlich, ich gebe das Kompliment zurück. Ich habe zu Lukas von Napalm gesagt, wenn du was machen könntest, ich würde extrem gerne auf die Pommesgabel. Und hat nur gesagt, ich glaube, das wird funktionieren. Da ist schon was in Aussicht. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Ich hatte total Lust drauf. Für mich war es auch schön, weil es nochmal so ein frisches Interview war. Die letzten Interviews waren ja alle block, 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 block. Und irgendwann stelle ich dann schon fest, langweilten mich meine eigenen Antworten ein klein wenig. Und jetzt waren wir, glaube ich, 2-3 Wochen wenig fast Pause, kann man sagen, so ein bisschen Urlaub. Insofern war das für mich absolut traumhaft, jetzt mal wieder frisch ein Interview zu geben. Total toll, dass es geklappt hat, dass wir das gemacht haben. Ja, ich danke jedem, der zuhört. Ihr wisst ganz klar, das ist euer Lieblingspodcast und das hat einen guten Grund, denn ich glaube, einen besseren Podcast gibt es im Metal auf Deutsch sowieso nicht. Insofern schön, dass ihr das macht. das hat Deutschland gefehlt. Danke, danke.
Ich bin sprachlos. Was soll ich sagen, liebe Hörer? Das kommt nicht häufig vor, dass ihr mich sprachlos erlebt. Titan, vielen lieben Dank für deine Worte, für deine Zeit, für dieses Album und für künftige Musik. Wir verabschieden uns und wünschen euch allen da draußen noch einen wundervollen Tag. Auf Wiederhören.
Vielen lieben Dank. God bless the King. May the King bless you.
Auf bald. Ciao.